gesagt, was zu sagen ist, aber vielleicht fasst es das dann nochmal zusammen oder gibt dem einen ganzen einen Rahmen. Ich will heute über eine der wichtigsten Bibelstellen überhaupt sprechen. Die steht in Markus 12, in Vers 28b bis 34. Und da steht, die Situation ist, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihn etwas fragt. Und das ist das Folgende: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Ach so, und Jan,
Ja, zack.
hast du? Gut, super. Nee, ich brauche das nicht, das
Nee, ich
brauchst
wollte nur sehen, dass du das siehst.
du. Gut. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Auf die Frage, was das höchste Gebot sei, zitiert Jesus in seiner Antwort aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 und 5. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jesus fügt in seiner Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten noch das Wort Gemüt hinzu. Den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das Wort Gemüt, das kennen wir zwar noch, aber so richtig hätte ich jetzt nicht sagen können, was es genau ist. Also habe ich nachgeschlagen. Das Gemüt ist die Gesamtheit der geistigen und seelischen Kräfte eines Menschen. Andere Übersetzungen haben hier den Verstand erwähnt. Luther spricht von Gemüt. Das ist mehr als der Verstand, das sind die gesamten geistigen und seelischen Kräfte eines Menschen. Und vorher hat Jesus doch aber schon vom Herzen und von der Seele gesprochen. In der Auslegung zu den Losungsversen am Freitag wird Pinchas Lapide, ein jüdischer Religionswissenschaftler, zitiert, der sagte, dass das hebräische Herz nicht so sehr der Sitz der Gefühle und des Gemüts ist, sondern eher als das Organ der intellektuellen, rationalen Funktionen gilt. Also eher das ist, was wir im Deutschen mit Kopf oder Hirn bezeichnen. Das hebräische Herz ist also das, was wir Verstand nennen. Lapide sagt weiterhin, dass dem hebräischen Herzen vor allem die Erkenntnis und die Verstockung, die Zuneigung, aber vor allem die Willensentschlüsse, die Absichten und das Gewissen entspringen. Wenn Jesus also sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, dann meint er, du sollst ihn mit deinem ganzen Verstand lieben, mit aller Erkenntnis, Zuneigung, Absicht und mit festem Willensentschluss. Danach spricht Jesus von der Seele. Das Herz ist eben offensichtlich nicht die Seele, denn die kommt ja jetzt extra. Mit der sollen wir den Herrn ebenfalls lieben, mit ganzer Seele. Wo in manchen Bibelübersetzungen das Wort Seele steht, findet man in der hebräischen Bibel das Wort Nefesh und im Bibelgriechisch das Wort Psyche. Das hebräische Wort bedeutet wörtlich atmendes Geschöpf und das griechische lebendiges Wesen. Mit Seele ist in der Bibel somit das gesamte lebende Geschöpf oder der Mensch an sich gemeint. Nicht etwas ihm Innewohnendes, das nach dem Tod den Körper verlässt. Nach der Bibel kann die Seele arbeiten, Appetit haben, essen, Gesetzen gehorchen oder durch kühles Wasser erfrischt werden. Das findet man an verschiedenen Stellen und damit ist ziemlich eindeutig der Mensch an sich gemeint. Das Herz ist also unser ganzer Verstand und unser Wille und unsere Absicht. Die Seele ist der ganze Mensch, die ganze Lebendigkeit, die in uns ist. unser ganzes Sein, aber auch das von Gott eingehauchte, inspirierte. Mit Herz und Seele sollen wir Gott lieben und das umfasst eben alles. Und nun fügt Jesus noch hinzu, mit ganzem Gemüt. Das Gemüt ist aber die Gesamtheit der geistigen und seelischen Kräfte eines Menschen. Wenn Jesus also hier noch das Gemüt einfügt, dann ist es wirklich wichtig, dass wir Gott mit allem Verstand und ganzer Seele lieben, eben mit allem, was wir haben. Und alles, was wir empfinden und denken und fühlen, mit unserem ganzen Sein. Und das Ganze dann mit aller Kraft und mit aller Energie, die uns zur Verfügung steht. Also mehr geht nicht. Ja? Wir sollen Gott lieben mit allem, was geht. Nichts darf für etwas anderes übrig bleiben. Wir sollen Gott alles geben, für ihn alles geben. Und dann sollen wir unsere Nächsten noch lieben wie uns selbst, sagt Jesus. Da zitiert er aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen, nach Zorn, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das sind die wichtigsten Gebote. Jesus fasst in diesen beiden Geboten alles zusammen. Gott mit allem, was du hast und bist, lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Ich werde mich heute auf den Aspekt konzentrieren, der unsere Liebe zu Gott betrifft. Wenn wir Gott lieben, dann dienen wir ihm. Ich hoffe, dass ihr da mitgehen könnt. Das Dienen verstehe ich aber nicht so, dass wir seine Knechte sind oder gar Sklaven, die einem Herrn dienen, sondern Gott macht uns zu seinen Kindern und zu seinen Freunden. Das lesen wir bei Johannes im 15. Kapitel, wo es ebenfalls um ein Gebot von Jesus geht. Kannst du es? Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wir, die Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus, sollen einander lieben. Das gebietet Jesus uns. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. An anderer Stelle heißt es, dass das ist, woran man uns als Jüngerinnen und Jünger von Jesus erkennt, an der Liebe untereinander. Für Jesus ist Lieben und Dienen das Gleiche, wenn es um Gott geht. Wer liebt, dient, wer dient, liebt. Wir dienen nicht als unwissende oder unmündige Knechte, sondern wir dienen, weil wir lieben und weil wir ansatzweise verstanden haben, wie sehr Jesus uns geliebt hat, als er sein Leben für uns, seine Freunde, gegeben hat. Größere Liebe hat niemand, sagt Jesus, als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus tut das, weil er uns liebt und den Vater. Sein Tod am Kreuz dient uns. Wir bekommen die Gerechtigkeit von Jesus und haben dadurch Zugang zum Vater. Und Jesus' Tod dient dem Vater, denn der kann mit seinen Kindern wieder Kontakt haben und sie bei sich haben. Ihr habt es an meinem Sprachgebrauch gerade gesehen, es gibt mindestens zwei Bedeutungen des Wortes dienen oder zwei Möglichkeiten, wie wir es gebrauchen. Einmal ist es dieses echte Dienen, so wie ein Diener oder ein Knecht oder ein Sklave dient. Und das andere ist mehr im Sinne von nützlich sein. Ja, also wenn etwas einer Sache dient, dann ist es dieser Sache nützlich. Wenn wir also Gott lieben und ihm dienen, dann sollten wir immer fragen, ist das, was ich jetzt gerade tue, denke, fühle und sage, der Sache Gottes dienlich oder nützlich? Oder ist es das nicht? Wenn wir etwas tun oder denken oder wollen, was nicht Gottes Sache dient, dient es und nützt es automatisch der anderen Seite, dem Widersacher von Gott. Lasst uns kurz definieren, was Gottes Sache ist. Unser Gott ist der lebendige Gott. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Gott des Lebens. Alles, was Gott hervorbringt, ist Leben. Warum verspricht er uns ein Leben in Fülle? Weil das seine Sache ist. Dafür steht er für sattes, pralles, prächtiges, hervorragendes Leben. Wahrheit bringt Leben hervor. Freiheit bringt Leben hervor. Liebe bringt Leben hervor. Versöhnung bringt Leben hervor. Frieden bringt Leben hervor. Geduld bringt Leben hervor. Freundlichkeit bringt Leben hervor. Güte bringt Leben hervor. Hoffnung bringt Leben hervor. Zuversicht bringt Leben hervor. Ermutigung bringt Leben hervor. Trost bringt Leben hervor. Erkenntnis bringt Leben hervor. Weisheit bringt Leben hervor. Und wahrscheinlich noch viel mehr. Gott will Leben in Fülle für uns. Aber da gibt es jemanden, der ein großes Interesse daran hat, dass wir dieses pralle Leben genau nicht bekommen. Da gibt es etwas, das eine ganz andere Agenda hat. Es bringt immer den Tod hervor. Und deshalb sät es Zweifel, Zwietracht, Misstrauen, Unvergebenheit, Bitterkeit, Neid, Gier, Lüge und all die anderen Dinge, die uns vom Leben abhalten. Und immer wenn wir solche Gedanken haben, dass wir zum Beispiel nicht vergeben können, vielleicht uns selbst nicht vergeben können, immer wenn so etwas in uns hochkommt, dient das der anderen Seite, der Seite, die den Tod will. Denn diese Dinge, Bitterkeit, Hass, Neid und so weiter, führen nicht zum Leben. Sie sind Zielverfehlung, Sünde und bringen damit den Tod. Durch die Sünde waren wir für Gott tot. Aber seine Sache ist es, uns wieder ins Leben zurückzuholen. Seine Liebe war so groß, sein Dienst war so allumfassend, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, damit wir Leben haben. Jesus' Auftrag bestand genau darin, uns wieder ins Leben zurückzuholen. Jesus hat die Menschen wieder mit Gott versöhnt. Das war sein großer Auftrag, Versöhnung zu schaffen zwischen Gott und den Menschen. Das ging nur über den Tod, indem er unseren Tod auf sich nahm, alles Böse von uns abnahm, auf sich nahm und alles Gerechte und Gute von ihm auf uns übertrug. Dadurch konnten wir mit Gott versöhnt sein. Und wo Versöhnung ist, da ist Leben. Da, wo wir nicht vergeben können, wo es keine Vergebung gibt, da ist Tod. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, all unserem Gemüt und mit ganzer Kraft lieben wollen, dann heißt das, dass wir alles tun, dass alles, was wir tun und denken, ihm dienen soll. Also für Gottes Sache nützlich sein soll. Und das heißt, dass alles dem Leben dienen soll. Jeder Gedanke des Hasses, jeder gemeine Gedanke, jeder Anflug von Neid bringt die andere Seite voran, dient dem Tod. Deshalb hat Jesus so starke und klare Worte gefunden, die wir in Matthäus 5 ab Vers 21 lesen, in der sogenannten Bergpredigt, die Jesus Antrittsrede war. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr oder du Idiot, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Puh, ganz schöne Messlatte. Sehr, sehr hoher Anspruch. Aber das ist genau das, was ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Jesus tun soll. Ja, so sollen wir leben. Das ist stark. Und wenn wir das tun, dann werden wir nicht im Kleinsten, nicht im Geringsten, absolut gar nicht, niemals der anderen Seite dienen, durch auch nur die winzigste Kleinigkeit. Sondern wir werden wirklich immer nur das tun, was Gottes Sache dient. Das schaffen wir aber nicht. Und Gott weiß das. Und der Teufel weiß das natürlich auch. Er wird dir sagen, dass du diesem Anspruch ja sowieso nie gerecht werden kannst und dass es vollkommen unmöglich ist, Gott immer und von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüt und mit aller Kraft zu lieben und zu dienen. Und dann kommen sie wieder, all die todbringenden Gedanken, die uns zum Aufgeben verführen wollen. Aber Gott verlangt nichts Unmögliches von uns. Er weiß um unsere Schwäche und unser Versagen und glaubt trotzdem an uns und liebt uns trotzdem. Er klagt uns nicht an, er feuert uns an. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, sagt Jesus. Reinen Herzens sein, das heißt, ihm aufrichtig zu dienen. Das reine Herz ist das ungeteilte Herz, das wir von Gott geschenkt bekommen, wenn Jesus bei uns nicht nur einen Fuß in der Tür hat, sondern ganz in unserem Herzen, das heißt in unserem Willen, unserem Verstand und unseren Absichten wohnt. Unser Ziel sollte es sein, Gottes Sache mit möglichst allem zu dienen, was wir tun und denken. Das heißt, dass ich mein Herz immer wieder auf Gottes Seite zurückbringen muss, wenn es wieder übergelaufen ist auf die andere Seite. Wenn ich also denke, oh, dieser Idiot, was macht der mir das Leben schwer? Dann korrigiere ich mein Herz und sage, Herr, verzeih mir und segne diesen Menschen, der mir das Leben gerade so schwer macht. Lass ihn deine Liebe erkennen. Und wenn mir jemand echt wehgetan hat und ich denke, der soll mal auch so richtig schön leiden, dann korrigiere ich mein Herz und sage, Herr, das hat wehgetan, sogar sau wehgetan, aber du kannst alle Verletzungen heilen. Segne den Menschen, der mich verletzt hat und heile meine und seine Verletzungen. Wenn mir Ungerechtigkeit widerfährt, das ist sowas, wo ich gar nicht drauf kann, ja? Wenn mir also Ungerechtigkeit widerfährt, dann soll ich nicht damit hadern. Denn das dient der anderen Seite. Es dient nicht dem Leben, wenn ich böse und zornige Gedanken und Gefühle habe. Ich darf Ungerechtigkeit ansprechen. Ich darf und soll sie besonders ansprechen, wenn denen Ungerechtigkeit widerfährt, die sich nicht oder nicht so gut wehren können. Es ist okay und sogar ein Auftrag von Gott, sich für die Schwachen stark zu machen, Missstände aufzudecken und für Gerechtigkeit, auch soziale Gerechtigkeit, einzutreten. Das dient dem Leben. Aber bitter zu werden, gekränkt zu sein, in Selbstmitleid zu versinken und ewig nur seine Wunden zu lecken, das hilft niemandem weiter. Wenn uns Ungerechtigkeit widerfährt, dürfen wir das vor Gott bringen. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Er will uns Gerechtigkeit verschaffen. Wir sollen das nicht selbst tun. Das ist in einer Kultur der Rache und sogar Blutrache, wie sie im Vorderen Orient auch heute zum Teil noch existiert, besonders wichtig zu verstehen. Ich habe etwas neu und tiefer verstanden, als ich mich mit diesen Bibelstellen beschäftigt habe. Es heißt im 1. Johannes 1 in den Versen 8 bis 10, Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich bekenne, dass ich tatsächlich manchmal gedacht habe, dass ich nicht wirklich so große Sünde in mir habe. Und die vielen katholischen Kinder, die regelmäßig zur Beichte müssen, wissen auch oft gar nicht, was sie denn an großen Sünden verzapft haben und kreuzen dann irgendwas an, weil sie ja beichten müssen. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, dass alles, was ich denke, tue und sage, Gottes Sache, also dem Leben, der Versöhnung und dem Frieden dienen soll, und dass alles, was ich denke und sage und tue, das nicht mit dem Frieden und der Versöhnung und der Liebe und dem Leben dient, automatisch der anderen Seite dient, dann wird mir bewusst, wie groß meine Sünde ist, dass sie eigentlich ständig da ist. Wie schnell habe ich etwas Negatives über jemand anderes gesagt oder zumindest gedacht? Kein Gedanke des Lebens, also ein Gedanke zum Tod. Wie schnell ärgere ich mich? Wie schnell urteile ich? Wie schnell nehme ich Fehler wahr, anstatt zu sehen, was richtig ist? Alles Gedanken zum Tod, nicht zum Leben. Wenn ich mir wirklich bewusst mache, dass Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit, Liebe und Leben Gottes Sache sind, dann diene ich leider allzu oft doch der anderen Seite, die genau das nicht zum Ziel hat. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers ist die Lösung für unser Dilemma. Wenn wir unsere Zielverfehlung erkennen, wenn wir verstehen, dass wir ganz oft neben das Ziel schießen, wenn wir Gott nicht alle Ehre geben und nicht komplett zu seiner Ehre leben, dann können wir nach dem Erkennen bekennen und Gott um Vergebung bitten. Weil er ein Gott des Lebens, des Friedens und der Gerechtigkeit ist, vergibt er uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Am Kreuz hat der Identitätswechsel bereits stattgefunden. Jesus nahm unsere Schuld auf sich, wurde zur Sünde und gab uns seine Gerechtigkeit im Tausch dafür. Wir sind schon gerecht, wir sind keine Sünder mehr, aber wir sündigen trotzdem immer wieder. Jesus ist dafür gestorben, dass wir mit dem Vater im Himmel versöhnt werden können. Wenn wir immer wieder die Sünden, die sowieso nicht mehr wirklich zu uns gehören, am Kreuz ablegen und aus tiefstem Herzen um Vergebung bitten, wird sie uns zugesprochen. Das ist ein großer Trost. Aber, wie Bonhoeffer sagte, es gibt keine billige Gnade. Wir können nicht einfach sündigen in dem Bewusstsein, dass der Herr es schon vergeben wird. Ja, er wird es tun, aber lasst uns nicht vergessen, was es ihn gekostet hat. Versuchen wir also ernsthaft, die beiden wichtigsten Gebote zu halten. Und das wird uns etwas kosten. Gott von ganzem Herzen, also mit ganzem Verstand und mit voller Absicht, von ganzer Seele, also mit unserem ganzen Sein, von ganzem Gemüt, also mit all unserer geistigen und seelischen Kraft und mit all unserer Energie zu lieben. Und auch unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Amen. Amen.